SRF 2 Kultur.
Sie hören Reflexe, am Mikrofon Felix Schneider. Unser Thema heute, die Bibel auf der Bühne. Das Alte Testament auf dem Theater. Und zwar gleich zweimal, nämlich einmal das erste Buch Mose, die Genesis also in Zürich, und das zweite Buch Mose, der Exodus in Basel. Auskunft geben die Theaterkritikerin Elinor Landmann und der Theaterkritiker Andreas Kloy. Um die Inszenierungen etwas anschaulich zu machen, beginnen wir mit Basel. Moses heißt das Stück, ein Mash-up-Musical nach dem Alten Testament, so der Untertitel, Dauer 1 Stunde 45, Regie und Bühnenbild Simon Solberg, 5 Schauspieler und 2 Requisiten habe ich Ihnen mitgebracht, Elinor Landmann, die vielleicht schon etwas aussagen über die Inszenierung. Hier sind sie, ein Pflasterstein und ein Geldschein.
Super. Specimen steht drauf.
Ja, der Geldschein ist nicht ganz echt, der Pflasterstein aber auch nicht.
Ja, ich glaube, das ist charakteristisch für diesen Abend.
Also der Pflasterstein ist aus Schaumgummi und sieht aber im Moment, wo er geworfen wird, findet nämlich eine Steinigung statt auf der Bühne, wie echt aus. Ich bin im Moment erschrocken.
Dann gibt es aber gleich den Folgemoment, wenn nämlich die zu steinigende Person von diesem Schwammpflasterstein getroffen wird, dann prallen diese Schwammpflastersteine natürlich ab von dieser Person, sie springen ab und sie haben gleich einen komischen Effekt. Und ich glaube, das ist auf gewisse Weise charakteristisch für diesen Basler Abend, das zweite Buch Mose, Mash-up Musical. Mir ist von diesem Abend eine Kernszene geblieben, die, glaube ich, zeigt, wie dieser Pflasterstein, wie dieser Abend mit dieser gravitätischen, mit dieser großen Vorlage umgeht. Es gibt im Zentrum des Abends eine musikalische Charade. Da geht es um die 10 Gebote. Diese 10 Gebote werden nicht vorgelesen, sondern es ist ein Ratespiel. Und das Publikum ist aufgefordert, zu erraten, welches der Gebote denn nun gerade vorgespielt wird. Und das ist sehr komisch. Das spielt mit dem großen Gefälle, der hehre Text und die ganz banale, doofe, komische, witzige, komödiegetränkte Darstellung. Zum Beispiel, du sollst nicht töten. Was erklingt auf der Bühne? Ein Heuler von Roberta Flack, Killing Me Softly. Und jeder im Publikum erahnt und rät sofort, okay, du sollst nicht töten. Also ich denke, das ist so eine Szene, ein Bild, das ganz charakteristisch ist für diesen Abend.
Da ist auch der Aspekt natürlich drin, dass eben getötet wird. Mhm. Also das ist auch eine Kritik dabei, die Realität gegenüber dem Gesetz.
Also es ist ironisch, es ist witzig, aber es hat doch auch manchmal einen ernsten Hintergrund.
Einen moralischen Anspruch, würde ich sagen.
Die Basler Inszenierung, Moses. Nun noch eine Veranschaulichung der Zürcher Inszenierung. Andreas Kloy, natürlich eine ganz andere Vorstellung, die Bibel Teil 1, Regie Stefan Bachmann, 10 Schauspieler, Dauer nun 5 Stunden. In Basel 1 Stunde 45, in Zürich 5 Stunden. Im Gedächtnis sind geblieben so betörende Bilder. Ich erinnere mich gerade an einen riesigen Sandhügel, flirrendes Licht, verlorene, nackte Menschen.
Auch die Himmelsleiter auf diesen Sandhügel projiziert zum Beispiel, das war ein fantastisches Bild. Das ist ein ganz anderer Text natürlich, es ist ein Ursprungsmythos. Hier wird etwas geschaffen, die Welt entsteht und das ist für mich auch ein zentrales Bild, das mir in Erinnerung geblieben ist, ganz am Anfang, wie eben aus dem Wort, da ist nur dieser Sandhügel, da kommt eine Figur, man weiß nicht recht, ist es Gott, ist es ein Cowboy, ist es ein Rabbiner, ist es vielleicht ein Erzähler? Und er beginnt einfach mit dem Text, die ersten Worte der Genesis und daraus entsteht dann diese ganze Bühnenwelt.
Und das dauert ewig, muss man sagen. Eine Michael Stunde. Neuenschwander erzählt eine Stunde lang. Erst liest er vor. Und dann beginnt er zu erzählen und erst nach knapp einer Stunde kommt das erste Requisit. Da erzählt er nämlich die Flut und er schüttet Wasser in eine Sandmulde und setzt so ein kleines Papierschiffchen drauf. Und das dauert lang. Also bis das Theater anfängt, dauert es eine Stunde.
Also da entsteht wirklich eine Welt, da entsteht das Theater aus dem Wort heraus.
Womit wir gleich bei einem ersten interessanten Punkt wären, an dem wir die beiden Inszenierungen miteinander vergleichen können. Wie gehen Sie denn mit diesem Text um,
Herr Elinor Landmann? Basel umspielt diesen Text. Basel benutzt den Text, um teilweise komödiantische Effekte zu erzielen, um vielleicht zu einer, wie soll ich sagen, untergründigeren, durchgehenden Lesart zu kommen. Basel spielt auch im Heute. Sie sehen, sind das? Müllsammler, die auf einer Halde herum
spielt auf einer Müllkippe.
Auf einer Müllkippe, das sind dann auch Gangster-Rapper, also das auserwählte Volk. Die Hebräer sind Gangster-Rapper, die sich da durchschlagen, Sachen sammeln und plötzlich eine Bibel finden. Und dann schlägt einer diese Bibel auf und sofort sind sie im Spiel drin, weil er natürlich einen Propheten parodiert, der schielt, der blind ist und diese Bibel groß, weit weg von sich hält und rezitiert. Sofort ein komischer Effekt.
Aber das nur als Einsprengsel in die Inszenierung, habe ich das richtig verstanden? Ansonsten ist der Text frei geschrieben.
Der Text ist, es ist, wie viele Zitate drin sind, weiß ich nicht mehr genau. Es ist jedenfalls nicht so prägend, wie das in Zürich ist.
Also in Zürich ist ja der Text Wort für Wort aus der Einheitsübersetzung der Bibel, des Alten Testaments. Und in Basel ist es ein freies Assoziieren, es ist auch viel Subtext, also was könnte dahinter stehen an Motivationen. Für mich scheint sehr interessant, wie die beiden eigentlich das Theater entstehen lassen. Also es ist für beide, klar, sind Theatermenschen, sind Regisseure, ihre Welt ist das Theater. Und in beiden Aufführungen sehe ich auch eine Genese des Theaters, wie Theater entsteht. In Basel ist das aus dieser Kehrichthalde, diese Objet Trouvés, die sofort zu Requisiten werden, und da kann ein ausgedienter Lüftungsschlauch, kann eine Ureus-Schlange darstellen, die Container können alles, also Müllcontainer, die können
die
zu allem. Ureus-Schlange
ist das, was der Pharao sich umhängt.
Das ist das Machtsymbol des ägyptischen Pharaos, und die Müllcontainer können alles Mögliche sein.
Weidenkörbchen
oder ein Zelt des Pharaos oder auch das goldene Kalb, alles Mögliche. Und das hat enormen Charme. In Zürich ist es etwas ganz anderes. Da gibt es so etwas wie eine Kosmogonie aus der Kosmogonie der Welt, eine Kosmogonie des Theaters. Also, wie Sie es vorher angesprochen haben, nach einer Stunde kommt dann ein erstes Requisit, nämlich ein Papier, ein gefaltetes Stück Papier, das ein Schiffchen darstellt. Das setzt der Erzähler oder Gott in eine Wasserlache, und das ist dann die Arche Noah. Und dann kommen zweidimensionale Requisiten hinzu, Kartonschemen, die aber noch keine dritte Dimension haben, sondern erst grau sind und eine zweite Dimension bekommen. Dann wird es mal plastisch und am Schluss sind echte, lebendige, blökende Schafe dann auf der Bühne. Und so auch mit dem Theaterspiel. Es entstehen Figuren, es gibt Dialoge, es entstehen Geschichten und am Schluss wird wirklich Theater gespielt. Das finde ich sehr faszinierend.
Und das ist vielleicht auch so vorsichtig eigentlich in Zürich. Also man erobert sich diese Mittel nach und nach und das Publikum wartet und blankt eigentlich darauf, wann kommt endlich eine direkte Rede, und tatsächlich, Sarah wagt es, Abraham zu antworten, und sie haben endlich einen Dialog.
Es ist natürlich eine Irritation auch dabei. Also es gibt viele Leute, kann ich mir vorstellen, die den ersten Teil einfach als Hörspiel abtun werden, weil es halt nicht Theaterspiel ist, sondern das Theaterspiel erst entsteht. Und Sarah ist zuerst irritierend, fast, man würde sagen, schlecht gespielt, weil es eben noch nicht wirklich eine Figur ist. Es ist erst eine Person, die aus dieser Erzählung heraustritt und zur Figur erst wird. Und das ist, ich würde nicht sagen vorsichtig, sondern
bewusst vielleicht.
Bewusst auch mit,
respektvoll.
Respektvoll ist vielleicht das richtige Wort. Und auch mutig natürlich, weil es die Zuschauer mit ihren konventionellen Vorstellungen vor den Kopf stößt.
Für mich hat es noch was anderes als die Eroberung der Theatermittel, wenn wir über den Umgang mit dem Text sprechen. Die Genesis spricht davon, erzählt davon, wie eine Ordnung entsteht. Mhm. Und Ordnung entsteht durch Macht. Da muss einer ordnen. Und das erzählt Neuenschwander. Und gleichzeitig haben wir am Anfang einen Erzähler. Und dieser eine Erzähler oder dieser eine Gott, der ordnet. Und dann kommen diese Mittel dazu. Und dann plötzlich gibt es eine Vielstimmigkeit. Und dieser Gott, Erzähler, dieser schwarze Mann, zieht sich zurück in einen Hintergrund und beobachtet, was passiert. Das heißt nicht, dass er nicht mehr kontrolliert. Aber sie kommen in eine Vielstimmigkeit hinein. Und das hat etwas mit Herrschaft zu tun. Wer bestimmt hier? Wer macht hier die Ordnung?
Und es gibt dann natürlich auch Unordnung.
Und es gibt Unordnung, ja. Genau.
Also ich sehe in Basel eher ein Umspielen, ein Benützen des Textes in einem Stück, das im Heute spielt. In Zürich, da wird der ganze Text rezitiert. Vorsichtig wurde gemacht, respektvoll, ökonomisch, respektvoll. Wie Theater entsteht, scheint eine Gemeinsamkeit der beiden Inszenierungen zu sein. Wie steht es denn überhaupt, wenn man mal denkt an den Umgang mit einem epischen Text? Es ist ja eigentlich kein Theaterstück. Wie ist dieses Problem gelöst?
Ich finde, sie haben beide, also Stefan Bachmann wie Simon Solberg, eine große Übung darin. Und das liegt daran, was in den letzten 15, 10 Jahren auf dem Theater passiert ist. Und das ist, dass man mit großer Leichtigkeit Romane auf die Bühne stellt, mit großer Leichtigkeit Filme auf die Bühne stellt. Und das heißt, dass die Bühnenkunst sich auch bestimmte Methoden erarbeitet hat, um mit Erzählerfiguren zum Beispiel umzugehen, um zu differenzieren zwischen der Figur des Schauspielers, zwischen der Figur des Erzählers und zwischen einer Rolle. Und dieses Wissen, dieses Können, das merkt man diesen beiden Abenden an.
Ich denke auch, hier gibt es wahrscheinlich schon eine gewisse Routine, ganz allgemein gesagt, im Theaterbereich. Es ist natürlich dabei wohl auch das Ziel, Bühnenfiguren eben entstehen zu lassen, wie zum Beispiel in Basel dieser Moses, der Hauptdarsteller in der Basler Aufführung, der wirklich eine grandiose Figur ist, wie man sie vielleicht bei der Bibellektüre nicht sehen würde. Das ist wirklich ein plastisches, lebendiges...
Das ist ein großer Haderer.
Ja, er ist ein Hänger, er ist ein Zögerer, er ist ständig im Widerstreit mit sich selber und mit seinem Gott und mit seinen Leuten.
Und er ist jung.
Und er ist alt. Da. Natürlich, er ist nicht dieser Moses des Michelangelo, sondern ist ein junger Typ, der wider Willen zum Helden wird. Und wenn dieser Gott, diese Stimme, die im Dornbusch sich ihm gezeigt hat, wenn der ihn nicht vorwärts peitschen würde, dann wäre das hebräische Volk wahrscheinlich heute noch in Ägypten.
Ja, ja. Also so sehr das Theater also Routine hat im Darstellen von epischen Vorlagen, wo es wahrscheinlich keine Routine hat, das ist in dem Thema Gott. Was machen diese Inszenierungen eigentlich mit der Tatsache, dass da der Gott vorkommt und in der Bibel ja doch wohl ernst gemeint ist?
Sie ignorieren es. Nein, sie ignorieren es nicht.
Ich will nicht sagen, sie ignorieren es.
Aber sie...
Es gibt eine Scheu da. Eine größere Scheu vielleicht als bei anderen Figuren oder bei anderen Themen.
Ich glaube, das theologische Interesse ist einfach nicht zentral. Das Zentrale ist, einen Mythos, der uns vertraut ist, mit Theatermitteln abklopfen und dadurch Sachen entdecken in diesen Geschichten, die wir alle kennen, die wir bisher nie gesehen haben, die wir nicht realisiert haben. Und das kann das Theater und das interessiert diese beiden Inszenierungen. Dass es da um Gott geht, das ist bei Simon Solberg, ist das mehr so ein Mittel, um die Komik zu befördern. Gott ist nämlich ein Mann mit einer blonden Rasterperücke, der Crack raucht. Und das finde ich einen großartigen Witz.
Ja, Witz, also... Gut, das eine ist natürlich, dass man den Text als Text nimmt, wie einen griechischen Text und einfach als Text, den man fürs Theater wirksam machen möchte. Das andere ist, dass es, ich glaube, schon eine besondere Fragestellung für beide ist, wie zeige ich Gott? Und beide haben ironische Lösungen gefunden. Ich glaube auch nicht, dass das einfach ein Witz ist, dass man kann Gott in der Droge suchen. Es ist ein Assoziieren mehr, denke ich mir. Und bei Stefan Bachmann ist es halt diese Figur, die einerseits so etwas wie ein Cowboy ist, also ein Pionier, der eine Welt entdeckt, die noch nicht entdeckt ist für die Menschen, und andererseits ein Rabbiner, also ein Ordnungsstifter, könnte man vielleicht sagen. Auch er lässt es eher im Unklaren, während Simon Solberg eher konkret wird und seine Assoziationen, seine witzigen Assoziationen halt dann auch auf der Bühne zeigt.
Aber das Interessante finde ich im Zusammenhang mit Gott, dass ich glaube, beide Inszenierungen auch großartig scheitern. Nämlich dann, wenn es darum geht, Macht, Größe, Unerklärlichkeit einer Strafe von Gott darzustellen. Da versagen sie, weil sie eigentlich so Klimbim auffahren, Theatermittel, also die biblischen Plagen, die kommen. Das ist dann so ein Videoschnittgewitter oder eine Schlacht. Das sind dann, und das ist sehr aufwendig gemacht. Ich verstehe wirklich diesen Versuch als Regisseur. Ich suche danach, wie kann ich jetzt das ägyptische Heer darstellen, das den Hebräern nacheilt. Und da greift Simon Solberg dann zu einer Lösung und pappt so Neon-Sachen auf die Körper. Es gibt einen schönen Lichteffekt. Das sieht plötzlich nach ganz viel aus, obwohl nur 4 Leute auf der Bühne stehen. Und ich sitze dann so da und denke so, hey, aber das ist doch nicht das katastrophale Ausmaß einer biblischen Plage. Das ist lächerlich.
Ja gut, das zeigt vielleicht, wie lächerlich unsere heutige Zeit einfach ist. Also es sind immer Assoziationen aus einem Imaginarium von heute.
Unsere Darstellungsmittel reichen nicht. Es reicht nicht.
Natürlich, das ist ja, man soll sich kein Abbild machen.
Doch.
Das ist ja klar. Aber Solberg macht es sich, glaube ich, relativ leicht, indem er eben zu den Überwältigungsmitteln des Theaters greift.
Das macht Stefan Bachmann auch.
Aber auch dadurch, dass es natürlich ein Musical ist, hat das leichter. Ich denke, Solberg schaut schon immer, was könnte das in unserer Alltagswelt, mit was für Bildern könnte das übereinstimmen?
Der mangelnde Ernst liegt aber vielleicht auch einfach daran, dass niemand so richtig an den lieben Gott glaubt. Oder an den bösen Gott. In keiner der beiden Inszenierungen habe ich das richtig verstanden.
Also die Leute auf der Bühne, sagen wir mal die Spielenden,
ja?
Die vermitteln mir eigentlich schon glaubwürdig, dass sie diesem Gott gehorchen.
Ja, aber warum funktioniert denn diese Schlacht nicht richtig? In der Bibel ist es ja eine schreckliche Schlacht und eine schreckliche Heuschreckenplage, weil von Gott gesandt. Mhm. Könnte es einfach daran liegen, dass alle Beteiligten der Meinung sind, dass Schlachten nicht von Gott gesandt sind, sondern von Menschen gemacht?
Ich denke, es hängt eher mit dem Artbild zu tun und es ist halt im Theater immer kleiner als in Wirklichkeit. Da müsste man wahrscheinlich dann zurück zum Erzählen. In der Epik kann so etwas dann so groß sein, wie es sein könnte, denke ich mir. Aber sobald man beginnt, es zu konkretisieren, wird es natürlich auch klein. Ich denke nicht unbedingt, dass sie nicht an Gott glauben, das ist auch ihre persönliche Sache, sondern eher, dass es vielleicht unterschiedliche Gottesbegriffe gibt. Also, dass das ein Gott kann zum Beispiel auch die Kunst sein oder...
Oder ein
Freiheitsfunke in Basel zum Beispiel.
Ja, diese Geschichte ist schon interessant in Basel, finde ich. Das hat mich.
Ja, da kommen wir zu dem Thema, wie wird das eigentlich aktualisiert, wie wird das reduziert? Ich meine, wir haben ja das Problem, dass dieser Text extrem beladen ist mit Bedeutung, weil er schon 3000 Mal interpretiert wurde. Jedes Wort ist aufgeladen mit Bedeutung. Also, wenn das Theater diesen Text auf die Bühne bringen will, muss es reduzieren. Wie sind diese Reduktionen gemacht? Das ist hier meine Frage an Elinor Landmann und Andreas Chloe auf SRF 2 Kultur in Reflexe über zwei Inszenierungen des ersten und zweiten Buches Moses in Basel und in Zürich. Elinor Landmann.
In Basel, finde ich, ist es schlagend, dass Simon Solberg das Verfahren, das er immer wieder anwendet, jetzt auf diesen Stoff anwendet, auf dieses zweite Buch Mose. Er hat letzte Inszenierung von ihm in Basel, das war der Don Carlos, auch das eine Art Mash-up, jetzt nicht unbedingt ein Musical, aber auch das ein Mash-up, sehr viele Elemente, sehr viel Comedy, schnell geschnitten und so weiter. Und bei der Bibel, bei diesem zweiten Buch Mose, funktioniert es, weil die Distanz, glaube ich, weil das Gefälle so wahnsinnig groß ist und weil Simon Solberg etwas interessiert. Und das ist, wenn ein auserwähltes Volk flieht und in die Wüste flieht und sich Gott anvertraut und dem Stellvertreter Gottes, sagen wir mal in Anführungszeichen, und das ist Moses, wie geht es mit dieser Führerfigur um? Und Solberg stellt immer wieder ein murrendes, ein motzendes, ein sich quälendes Volk der Hebräer dar. Die sind überhaupt nicht leicht zu führen. Das ist eine unheimlich widerspenstige Masse. Und trotzdem vertrauen sie sich Moses an. Und trotzdem wandern sie mit ihm durch die Wüste. Und wie sie mit diesem Führer umgehen und wie sie sich schlussendlich fragen, sollten wir, um die Freiheit zu erlangen, um uns der Sklaverei zu entledigen, denn das war ja das Ziel eigentlich.
Also deswegen vertrauen sich Moses an, habe ich richtig verstanden.
Genau, um aus der Sklaverei auszubrechen, sollten wir da nicht auch unseren Leader loswerden. Sonst werden wir ja nie frei. Das ist echt ein interessanter Gedanke. So habe ich jedenfalls diesen Exodus nicht unbedingt darauf eingekocht bisher.
Also das wäre die Reduktion auf eine Geschichte eines Befreiungsversuches.
Also es ist eine Reduktion auf eine eigene Geschichte eigentlich, auf Solbergs Geschichte, die er erzählen will. Und ich finde diese Geschichte interessant. Also am Schluss verschwindet Moses auch. Es wird allerdings dann sehr plakativ. Also da wird Solberg selber zum Prediger, denke ich. Und es geht auch nicht alles ganz auf. Es gibt da so einen DDR-Bezug, den ich nicht ganz verstehe. Es gibt einen dieser Hebräer, der stellvertretend steht für eben dieses murrende Volk, der immer sächselt, also mit sächsischem Akzent spricht. Und da geht's ja dann, wenn man es wirklich durchdenkt, nicht wirklich auf. Da stimmt die Geschichte dann in sich wieder nicht. Und da geht mir dann manches einfach ein bisschen zu schnell, ist ein bisschen zu flach und ein bisschen zu...
Warum stimmt die Geschichte in sich da nicht?
Ja, weil die DDR ja natürlich genau das Gegenteil war eines Gottesstaates und weil der Sozialismus ja eigentlich die Idee Idee war, dass das Volk tatsächlich selber die Verantwortung übernimmt.
Also der Sachse kritisiert ja die ganze Zeit. Ah, was laufen wir denn hier in der Wüste rum? Du hast doch keine Ahnung, was hingeht. Er ist ja der große Zweifler, der Sachse.
Ja, nur weil die Befreiung in der DDR aus dem Sozialismus, also das hat er ja dann überhaupt nichts.
Ich würde das gar nicht so überinterpretieren.
Aber vielleicht ist es auch einfach ein Witz, genau. Also und dann verstehe ich es aber nicht. Also wenn ich auf dem Theater
was... Er kann
das
halt besonders gut.
Ja, er kann es nicht mal besonders gut, finde ich.
Ich fand's lustig.
Ja, lassen wir das mal. Aber ich denke einfach, wenn ich auf dem Theater sowas sehe, dann hat es auch einen Zeichencharakter und dann will ich es auch verstehen.
Aber jetzt hier für unsere Zwecke, die Reduktion ist also, wir erzählen die Geschichte eines Befreiungsversuchs und zwar mit heutigen Mitteln, heutigen Situationen. Wie ist das in Zürich gelöst? Auch da muss doch reduziert werden.
In Zürich ist es eigentlich das Umgekehrte. Da versucht er wirklich diesen Text zu nehmen, wie irgendeine griechische Sage, sagen wir von Elektra oder von Ödipus, und diesen Text einfach mal zu lesen.
Ich glaube, was in Zürich im Zentrum steht, ist der Gedanke, hier entsteht die Menschheit. Also sind Geburtenraten und Geburtenfolgen unheimlich wichtig. Wer wird wann von wem geboren und lebt wie lange und zeugt wie viele Kinder? Es ist die Geschichte davon, wie ein Volk entsteht. Und das wird erzählt am Anfang, indem einfach diese Genealogien runtergebetet werden. Mit der Zeit geht es dann weiter, es gibt einen richtigen Geburtenwettstreit zwischen Lea und Rahel, die Frauen von Jakob, die da ein Kind nach dem anderen auf die Welt stellen. Und es geht wirklich, wie entsteht dieses Volk Israel?
Aber das ist natürlich der Text. Also das hat damit zu tun, dass diese
Aber im Text ist noch ganz viel anderes drin.
Ja schon,
drin.
Aber was soll ich damit? Also ich meine, bei der Lektüre der Bibel habe ich doch das Problem, dass das Ganze ziemlich weit weg ist. So irgendein Stamm, der da rumirrt und wichtig ist, dass er Boden hat und dass er viele Kinder hat und dass er Wasser hat, interessiert mich alles eigentlich nicht.
Auf mich hat das gewirkt wie Lyrik. Diese Geschlechterfolgen von Noah und wie alle 350, 620 Jahre alt wurden und allein schon die Poesie dieser Namen, die natürlich für uns eben auch einen exotischen Aspekt haben. Das hat auf mich einen ungemeinen Sog entwickelt, einfach auch in dieser Rhythmisierung der Sprache.
Also mir ging es ähnlich. Ich hatte auch den Eindruck, ach, mein Gott, ist das weit weg, oder? Ist das weit her, diese Hirten und Viehzüchter? Und Stefan Bachmann stellt es ja auch aus. Also ich meine, die sind auch wie Barbaren teilweise angezogen mit Fellen und Überwürfen und biblischen Gewändern. Das ist ganz fremd und trotzdem passiert etwas ganz Eigenartiges. Diese Geschichten, die mir so vertraut sind, natürlich auch, scheinen plötzlich auf und ich entdecke etwas, was ich bisher nicht gekannt habe in ihnen. Also es gibt eine für mich ganz fantastische Szene am Ende dieses Abends. Josef und seine Brüder sitzen an einem langen Tisch und sie haben sich eigentlich versöhnt und sie essen gemeinsam und auch der Vater Jakob sitzt da. Und die Schauspieler schaffen es, in dieser Inszenierung zu zeigen, wie verdammt schwierig eigentlich diese Versöhnung ist. Weil die haben ihren Bruder verkauft und er hilft ihnen jetzt und er nimmt sie wieder auf. Und man sieht, wie sich die total entfremdet haben. Die Hebräer, also die Brüder, sind wilde Gesellen, die schaufeln irgendwelche Bohnen in sich rein. Und Josef ist mit ganz gezierten Bewegungen. Die werden sich nie mehr finden. Steht zwar im Text, die versöhnen sich, aber sie werden sich nie mehr finden. Und so kann dieser Abend etwas aufzeigen, was ich in dieser Geschichte nie gesehen habe. Ich habe es nie so gelesen. Aber es stimmt.
Sie sagen, der Text ist uns vertraut. Ich würde sagen, er ist uns so halb vertraut. Er ist uns in den großen Zügen vertraut. Ja. Aber meine Bibellektüre liegt sehr weit zurück und war auch überhaupt nicht vollständig alles andere. Und da ist natürlich auch einfach eine Faszination, die entsteht durch diesen ungeheuer reichen, ungeheuer großartigen Text, wenn man ihn einfach mal genau liest.
Und das ist auch der Gewinn dieser beiden Abende, glaube ich, dass man merkt, wie groß und wie stark dieser Text ist und dieser Stoff ist und wie interessant es ist, sich daran zu reiben und zu versuchen, da irgendwie ranzukommen oder ihn darzustellen.
Also reich und groß und so, das sagt man immer von diesen Texten. Ja, ja, ich würde mich jetzt nochmal interessieren, Andreas Gloy, weil Sie gesagt haben, es hat mir schon was gebracht. Also Elinor Landmann hat ja es dargestellt, also am Schluss diese Szene, dieser feinsinnige Josef und die archaisch noch etwas brutalen Brüder, die werden sich nicht finden, obwohl es eine Versöhnungsszene ist, ist etwas, was ich in dem Text bisher nicht gesehen habe. Nun sagen Sie, ja, der Text selber ist auch noch zu entdecken, ich kenne ihn noch so ein bisschen, immerhin, also man kennt ihn ein bisschen im Unterschied zu anderen Theaterstücken. Was ist denn für Sie das Reiche gewesen? Was ist für Sie das Neue, das Überraschende gewesen?
Es ist natürlich schon diese Archaik des Textes, eben diese Geschlechterfolgen, das ist ein ungeheures Bild, weil die Leute wurden ja natürlich auch zu Noahs und zu Abrahams Zeiten nicht 600 Jahre alt. Und es sind diese ganz starken archaischen Bilder, die mich sehr fasziniert haben und das werde ich auch gern wieder lesen, denke ich mir.
Also der Griff zurück zum Buch.
Es sind Ursprungsmythen, also es ist eine Gesellschaft, die sich bildet und deshalb sind es auch die großen gesellschaftlichen Fragen, und ich denke, daraus bezieht dieser Text eben auch die Aktualität, die einen packen kann und faszinieren kann.
Also die großen gesellschaftlichen Fragen habe ich jetzt bei der Basler Inszenierung verstanden, Befreiungsversuch. Bei der Zürcher Inszenierung habe ich die großen gesellschaftlichen Fragen eigentlich bisher nicht gehört. Sie sagen, es ist eher eine Genealogie, die Entstehung der Menschheit, aber die großen gesellschaftlichen Fragen?
Die liegen auch alle im Streit. Es geht um sehr viele Verträge, auch im Buch Genesis. Und da geht es eigentlich um Gesellschaftsvertrag.
Es geht auch um Feigheit.
Natürlich.
Jeder erzählt immer, sag ihnen nicht, dass du meine Frau bist, sie werden mich töten. Sag, du bist meine Schwester. Das ist ein Motiv, das immer wieder aufkommt. Und plötzlich merkt man, mein Gott, waren die feige. Das waren alles überhaupt keine Helden. Nein, es sind Menschen, die mit vielen Makeln beheftet sind. Und vielleicht ist das etwas Gesellschaftliches. Es sind keine Helden. Es ist keine Heldengeschichte, sondern es sind Versager.
Ja, und wie weit kann man gehen? Kann man seinen Bruder umbringen wegen einer Erbfolge? Diese Fragen, das sind natürlich sehr grundlegende Fragen in der Geschichte von Kain und Abel zum Beispiel. Und das ist das ist schon faszinierend.
Was mir noch aufgefallen ist, dass das Neue Testament ja dann eigentlich mit der christlichen Botschaft anschließt. Und wenn man die christliche Botschaft kondensieren will, dann ist es ja Liebe deinen Nächsten. Und wenn man diese beiden Abende gesehen hat oder sich auch mal wieder einliest, ein bisschen ins Alte Testament, dann merkt man, was das für eine unglaubliche Forderung ist. Wir haben Sippen auf diesen Bühnen und wir haben Brüder, die sich ermorden. Das ist Liebe deinen Nächsten, das ist eigentlich ein Skandalon als Forderung.
Und ja, auch eine ganz neue Forderung. Ja, Elinor Landmann, Andreas Kloy, wir müssen da schließen. Ich sehe, es gibt doch noch viel zu entdecken in diesen alten Texten, und sei es nur auf dem Umweg des Alten Testamentes, die Kühnheit des Neuen Testamentes zu entdecken, wie Sie gerade gesagt haben, Elinor Landmann. Zum Schluss, wie üblich in unserer Theaterkritikerrunde, der Blick in Ihre Agenda. Was sind die nächsten Premieren, die Sie besuchen werden, weil es Sie interessiert, Elinor Landmann?
Ich möchte einen Abend anschauen, der hatte schon Premiere, und zwar vorgestern. Das ist das neue Stück von René Polesch am Schauspielhaus Zürich. Ist der dritte Abend dieses Regisseurs in Zürich. Ich bin sehr gespannt, konnte den Abend leider noch nicht sehen. Freue mich drauf. Er heißt Macht es für euch.
Macht es für euch, sie machen es für sich.
Ich möchte hinweisen auf das Theater Chur. Da geht im Januar das Miniaturfestival Höhenfeuer wieder los mit alpinen Schauspielproduktionen. Die Hauptproduktion oder die erste Produktion ist Fremdenindustrie. Da wird es also um Natur, fremde Industrie im alpinen Raum gehen, im Theater.
Ich hoffe, Sie werden beide Gelegenheit haben, uns zu berichten über diese Premieren. Das war Bibel auf der Bühne. Elinor Landmann und Andreas Kloy haben zwei Aufführungen diskutiert, nämlich Genesis im Schauspielhaus Zürich und Moses im Theater Basel. Die Basler Aufführung ist noch zu sehen. Das war Reflexe. Am Mikrofon verabschiedet sich Felix Schneider.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.